Wer immer versucht, unter Wasser zu sprechen, und ich bin sicher, einige von Ihnen haben das, dann werden Sie auch wissen, leicht ist das nicht. Unsere Ohren haben sich ja für die Luft entwickelt, aber genauso hat es auch das Radio getan. Was mache ich also hier? Was macht der Typ hier? Raus hier, wir wollen Performance hören. Ich ja eigentlich auch, aber halten Sie mich doch ein paar Minuten aus, denn ich möchte ausloten, wie Radio und Klang so wichtig waren bei der Umformierung der Seeorte und noch immer wichtig sind. Sie wissen, dass die Ozeane mehr als 75% der Erdoberfläche abdecken. Sie wissen aber auch, dass wir nur sehr wenig über die Ozeane wissen. Die Frage ist, woher wissen wir das, was wir wissen? Das ist genauso, als ob man sich die Frage stellt, wie finden wir Dinge da unten in den Ozeanen und wie können wir dort navigieren? Stellen Sie sich vor, Sie sind der Kapitän eines U-Bootes, Captain Nemo zum Beispiel. So wie Captain Nemo weiß, wo er ist, ist, dass er praktisch mal den Vorhang öffnet und aus dem Fenster schaut. Naja, das funktioniert nicht wirklich. Der echte Kapitän ist nicht ganz so wie bei Jules Verne. Wenn man nämlich damals ins Wasser eintauchte, dann hat man festgestellt, da unten ist es dunkel. Und da gibt es keine Referenzpunkte für die Orientierung. Wie haben diese Leute denn unter Wasser ihren Weg gefunden? Sie haben natürlich Sonne und Sterne, wie bei jeder Navigation, genutzt und einen Kompass. Das bedeutet aber, sie mussten wieder an die Oberfläche gehen und dann wieder unter Wasser sich begeben. Und das ist natürlich auch eine Angriffssituation. So war es noch im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg gab es dann sowohl gute wie auch schlechte Nachrichten für die Kapitäne von U-Booten. Das Gute, fangen wir mal mit dem Guten an, das hing zusammen mit dem Radio. Im Zweiten Weltkrieg war das so, dass der Funk, das Radio, eingesetzt wurde für die Kommunikation von U-Booten miteinander und auch vom U-Booten mit dem Land, um diese berühmten Wolfsrudel-Attacken durchzuführen. Und die Alliierten waren schon relativ früh in der Lage, die Quelle dieser Sendungen zu lokalisieren und entsprechend die U-Boote auszuschalten. Deshalb haben dann die U-Boot-Kapitäne solch eine Technik nicht mehr eingesetzt. Die andere Technik im Zweiten Weltkrieg war zu versuchen, die Position zu triangulieren auf der Basis von Signalen, die von Funkstationen an Land ausgesendet wurden. So in etwa wie hier hat das dann funktioniert. Eines der Systeme war das Loafer, das ist aber das deutsche System, was wir hier haben, das Sonne. Es werden da Pulse ausgestrahlt von unterschiedlichen Orten an Land und wenn man zwei von denen aufnehmen kann, dann kann man triangulieren, wo die Quelle eigentlich ist. Das nennt man Funknavigation oder Radionavigation und damit hat man es geschafft, den Ozeanort und die ganze Geopolitik der Meere vom Zweiten Weltkrieg an völlig neu zu gestalten. Aber im Zweiten Weltkrieg haben die U-Boot-Kapitäne noch einen zweiten Vorteil aus dem Radio gezogen. Vor allen Dingen Funkdetektierung und Radarsysteme wurden eingesetzt. Das heißt, es gab damals radiomagnetische Wellen, die entdeckt wurden. Und durch diese Wellen wurde es den Menschen möglich, Gegenstände zu finden, wenn von diesem Gegenstand Wellen wieder zurückgeworfen wurden. Und wenn das der Gegenstand, den man fand, das Objekt ein anderes U-Boot war, dann konnte man das U-Boot angreifen. Da musste man sich also unter Wasser begegnen. Aber dann gab es ja das alte Problem unter Wasser, wie finden wir dort unseren Weg? Aber das Radio funktioniert ja unter Wasser nicht, das wissen wir. Aber Ton, Klang, das geht auch unter Wasser. Das Wasser leitet Klänge sehr gut weiter. Das heißt, es wurden da andere Möglichkeiten gesucht, sich mit einer solchen Situation auseinanderzusetzen. Wenn man also ein Mikrofon zu einem Hydrofon umgestaltet, zu einem unter Wasser funktionierenden Mikrofon, dann ist man in der Lage, ganz viele Töne unten zu empfangen und diese zu interpretieren. Das sind die Hydrofone. Die haben nämlich Geräusche gefiltert, etwas hörbar gemacht, nach Frequenzen, nach Richtungen gesucht. Es gab unendlich viele Töne, die dort hörbar waren. Also konnte das sowohl nützlich sein, wie auch sehr verwirrend. Versuchen wir also einmal jetzt den ersten Klang zu hören.
So you see, it has.
Und hier sieht man, das ist die Kadenz zum Beispiel eines Motors. Wenn man sich Sorgen macht, nach Feinden Ausschau hält, was glaubten Sie wohl, ist das? Kann sich einer vorstellen, was das Geräusch wirklich ist? Es ist ein Tier. Und was ist es? Da kam eine Antwort ohne Mikrofon. Also, ja, das ist jemand, der hat überlebt, andere vielleicht nicht in diesem Saal. Das muss man richtig identifizieren können. Es war nämlich ein Wal. Es ist also Echolokation eines Wales. Es wird also Sonar eingesetzt, um einen Wal zu orten. Im Zweiten Weltkrieg hat man dann noch das Problem, dass so viele verschiedene Marineeinheiten unter Wasser waren. Man musste sich entscheiden, was ist denn was? Da gab es unterschiedliche akustische Klänge. Alex Hui, die ja heute schon hier etwas vorgestellt hat, sie hat mit mir gemeinsam an diesem Thema gearbeitet und wir haben verschiedene Tests gefunden, die im Jahre 1942 und später durchgeführt wurden von unterschiedlichen Marinen, unter anderem von der US-Marine. Da haben sie den Funk Offizieren beigebracht, wie man mit Sonar unterschiedliche Klänge hören kann, die man vorher noch nie gehört hat und wie man sie identifizieren kann. Und wir werden jetzt auch einen kleinen Test durchführen heute Nacht. Da brauche ich Ihre Hilfe und Ihre Fantasie für. Wenn Sie alle Antworten schon kennen, wie der Herr hier vorne, der den Wal erkannt hat, bitte verraten Sie es nicht. Aber ich bin sicher, beim ersten, da werden Sie es nicht gleich wissen. Können wir die Geräusche bitte hören?
Sorry about that, but it says, I don't know if you could hear it, that it's never quite.
Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, ob Sie das richtig hören konnten, aber da wurde gesagt, es ist unter Wasser nie wirklich still. Und um die Geräusche wirklich zu identifizieren, muss man die immer wieder und wieder spielen. Tut mir leid, dass wir die Zeit nicht haben, aber wenn man das oft hört, dann erkennt man sie wieder. Es sind 6 Klänge. Wir versuchen mal zu entdecken, welcher Klang welcher ist. Den ersten bitte abspielen.
Any volunteer? What's that?
Gibt es Freiwillige? Jemand sagt, das ist eine Eisfläche. Mein Gott, Sie sind ja wirklich erstaunlich, dass Sie feststellen, dass das hier Eis war. Und der zweite Ton dann bitte. Das ist vielleicht noch etwas leichter. Nein, kein U-Boot. Ein Frachtschiff. Genau, richtig. Super gut gemacht. Das nächste, ich glaube, das wird schon schwierig sein, aber schauen wir mal. Ja. Hier haben wir eine Reihe von Shrimps, die machen das sozusagen mit ihren kleinen Fingern. Wenn man so einen nimmt, dann ist das nicht viel. Aber wenn man so eine ganze Schule sozusagen erwischt, dann kann das schon etwas mehr sein. Der nächste Ton, aber den kennen wir vielleicht schon, das können Sie nochmal abspielen. Sie werden sich an den ersten erinnern, das war der Pottwal. Und der nächste Ton. Ich hätte diese Fische auch nochmal in anderen Fragen. Das ist ein Anglerfisch. Und so klingt das. Und ein letzter Klang.
So this is finally.
Und das ist jetzt das allerletzte. Das ist jetzt der Sonarklang. Also wenn man im Sonarbereich arbeitet und versucht festzustellen, was ist das, dann haben Sie es richtig. Das ist, dient der Kommunikation und auch dem Empfang. Auf die Art und Weise kann man dann navigieren unter Wasser. Dazu muss man natürlich auch senden können und deshalb braucht man Sonar. Sie haben alle schon gehört, wie es im Film, wenn man aktiven Sonar versucht darzustellen. Aber stell dir vor, Sie sind einer dieser Sonaroffiziere und dann hören Sie diesen Ping, da warten Sie, dass das abprallt von irgendeinem Gegenstand, von einem Objekt. Denn nur wenn dieses Abprallgeräusch, das Ping passiert, dann können Sie lokalisieren, wo das herkommt. Spielen wir das doch mal ab.
Okay, so there were two responses. That probably.
Ja, also da waren zwei Antworten, was wahrscheinlich bedeutet, dass es zwei Objekte gibt. Das eine etwas näher als das andere, denn mit der Verzögerung, mit der der Klang zurückkommt, kann man die Distanz eruieren. Also der eine ist näher als der andere. Dann kann man versuchen, zum Beispiel, wenn man glaubt, das sind Feinde, in die andere Richtung auszuweichen. Also gemeinsam, wenn man Sonartechnik und Radio, also Funknavigation nimmt, dann hat das die Ozeane völlig umgestaltet, auf unterschiedliche Art und Weise. Erst einmal für alle Lebewesen, die dort drin leben, hat es zu Geräuschen geführt und auch zu Wettbewerb. Wettbewerb um Frequenzen nämlich. Für Menschen haben wir dadurch Zugang zur Tiefsee bekommen. Und dementsprechend haben wir mehr Kenntnisse erlangt über das Volumen der Meere. Aber es hat auch politische Veränderungen mit sich gebracht und neue Möglichkeiten eröffnet für die Politik. Vor allen Dingen, wenn man hier zum Beispiel mittels Funknavigation einen ganz exakten Punkt bestimmen kann auf dem Meer und durch den Sonar dann sogar die Tiefe an diesem Punkt feststellen kann, dann kann man die ersten Meereskarten erstellen. Hier haben wir das. Das sind die ersten Meereskarten. So sehen die aus, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und dann sehen Sie, wie dieser Meeresboden, wie diese Meeresbodenkarte aussieht. Damit ist auch im Grunde genommen der Meeresboden wie ein Territorium abgebildet. Und das bedeutet auch wiederum, dass man plötzlich das Meer zu einem Territorium erklären kann. Und in der letzten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist genau das passiert. Da wurde das Meer zu Staatsgebiet. Und dieses Staatsgebiet hat man von 3 auf dann 300 Seemeilen erweitert. Denn durch eine solche Karte kann man auch Ansprüche erheben, wo das eigene Kontinentalschelf endet und beginnt. Hat man dann die Möglichkeit, im eigenen Einflussgebiet, im eigenen Territorium nach Öl zum Beispiel zu bohren und vieles andere mehr. Aber Sonarklang ist es, das uns nicht nur Informationen über den Meeresboden gegeben hat, sondern auch darüber, was sich zwischen Oberfläche und Grund, Meeresgrund abspielt. Es hat also das Meer von einer Oberfläche, auf der Transport stattfindet, zu einem Volumenraum voller Echos und Klänge geschafft. Hier ist nochmal das Mittelmeer zu sehen, genau wie diese Karte. Aber hier wird jetzt das Meer anders dargestellt, nicht so, wie wir das sehen, wenn wir dort auf einem Segelschiff zum Beispiel fahren, sondern wir sehen hier ein gesamtes Echosystem mit Strömungen, die miteinander in Verbindung stehen, mit unterschiedlichen Ökologien und Ökosystemen. Und durch Klangwellen, die natürlich dann auch sich zerstreuen, wenn sie zum Beispiel Strahlung ausgesetzt sind bei unterschiedlichen Temperaturen, bei unterschiedlichen Strömen, durch Fischschulen, durch Plankton, die ja Tag und Nacht migrieren, brechen sich die Klangwellen und das wiederum gibt uns Aufschluss über das, was im Meer sich stattfindet. Und genau das sind die Dinge, die in den letzten 70 Jahren die Wissenschaftler entwickelt haben. Diese zwei Vorstellungen, zum Beispiel des Mittelmeeres als Territorium und als Ökosystem, sind, glaube ich, auch erkennbar in den politischen Maßnahmen, oft den konfliktreichen politischen Systemen, die wir heute im Mittelmeer sehen. Auf der einen Seite wird das Mittelmeer als ein Territorium wahrgenommen, als ein Ort, an dem man sozusagen eine Grenze ziehen kann zwischen Nord und Süd. Und so wie man sich das anschaut, ist rein technologisch. Man kann ja nicht Stacheldraht im Meer verlegen. Da nutzt man ja, was weiß ich, Funk, GPS und alle möglichen Dinge. Ein bisschen habe ich das ja schon angesprochen. Für die andere Vorstellung vom Meer, für diese Vorstellung ist es so, dass das Ökosystem, Unterwasserökosystem, sehr fragil ist, bedroht durch die globale Erwärmung, und das Ziel ist, dieses Ökosystem zu bewahren. Und das bedeutet, dass man das ganzheitlich als ein Ökosystem sieht und nicht getrennt nach Nord und Süd, sondern als etwas, das integriert ist. Diese zwei Ansichten des Meeres stehen miteinander im Widerspruch, hängen aber von dem gleichen Netz von Sensoren ab. Und diese Sensoren sind teilweise als Radar weit oberhalb der Meere, die aber die Meeresspiegel beobachten, die durch elektromagnetische Wellen zum Beispiel feststellen, ob es einen Ölteppich irgendwo gibt oder ob Schiffe sich bewegen, zum Beispiel mit Migranten. Und dann gibt es auch Sensoren, die nicht irgendwo oben, von oben auf das Meer schauen, sondern die unten im Meeresboden angebracht sind, zum Beispiel Drucksensoren. Es gibt aber auch andere Sektoren, die mit der Strömung im Mittelmeer driften, treiben. Hier sehen wir eine Reihe von Sonarbojen, die also schwimmen. Sie sind durchaus tief unter Wasser, können aber schwimmen. Sie geben Sonarimpulse aus, kommen zurück an die Oberfläche, senden dann die Daten aus übers Radio an die entsprechenden Stationen. So können wir sehen, wie Radio und Klang Teil eines größeren Ökosystems von Infrastruktur, von Sensoren sind, und dass auf diese Art und Weise die Art unserer Interaktion mit dem Meeresumfeld verändert wird. Diese Systeme, dieses große technologische System, wo geht das denn eigentlich hin? Wohin gehen wir damit? Es liegt bei uns, Mittel und Wege zu finden, dass wir sozial umweltverträglich nachhaltige Umwelten auch im Meer schaffen. Vielen Dank.